بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wenn wir über die Sira, die Biografie des Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam reden, dann ist seine Biografie selbstverständlich untrennbar mit seiner Botschaft. Wenn man seine Botschaft und seine Sira, seine Biografie alayhi salatu wasalam richtig verstehen will, dann muss man verstehen, in welchem Umfeld er geboren wurde. Das heißt, was waren die Religionen, mit denen er konfrontiert wurde. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die meisten, mit denen er insbesondere in Mekka zu tun hatte, Araber waren. Götzendiener unter den Arabern. Und wir haben erläutert, was sie genau geglaubt haben, dass sie auch an Allah geglaubt haben, aber dass sie sich Götzen als Vermittler genommen haben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist aber auch wichtig zu wissen, welche anderen Religionen es auf der arabischen Halbinsel zu diesem Zeitpunkt noch gab. Es wurde erwähnt in einem anderen Kapitel bzw. in einem anderen Vortrag von mir, wo wir über Ashabul Fil gesprochen haben, die Gefährten des Elefanten, dass es auch vereinzelt jüdische Stämme auf der arabischen Halbinsel gab, vor allen Dingen in den Khaybar, dann drei Stämme in Medina, nämlich Banu Qurayza, Banu Qaynuqa und Banu Nadir und Juden im Jemen, ja, vor allen Dingen dort. Und diese Juden, die hatten einige spezifische Eigenschaften. Zu diesen Eigenschaften gehört, wir wissen nicht, ob alle Juden damals so geglaubt haben, zu diesen spezifischen Eigenschaften gehörte, dass sie ganz genau wussten, dass der letzte Prophet auf der arabischen Halbinsel auftreten wird. Das ist sogar der Grund, der sie dazu geführt hat, auf die arabische Halbinsel zu kommen. Denn sie sind nach einer Zerstörung auf die arabische Halbinsel gekommen und haben sich dort niedergelassen, weil sie davon ausgegangen sind, dass der letzte Prophet dort auftritt. Und sie hatten eigentlich ursprünglich vor, diesem letzten Propheten zu folgen. Dafür gibt es einige Überlieferungen, wie zum Beispiel von dem Vater von Safia, die nachher die Frau des Propheten a.s. war, wo sie ein Gespräch von ihm hört, wo er sich mit Familienangehörigen darüber unterhält und sagt, ja, das ist er. Also das ist der Prophet, auf den sie gewartet haben. Alayhi salam. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Araber aus Medina den Islam so schnell angenommen haben, weil die Juden ihnen immer damit gedroht haben, dass bald ein Prophet auf der arabischen Halbinsel auftreten wird. Und dass die Juden dann mit diesem Propheten die Araber in Medina bekämpfen werden. Die Araber in Medina haben fast als kompletter Stamm, beziehungsweise sind zwei große Stämme, nämlich die Aus und die Khazraj. Es ist immer gut, wenn man diese Namen auch auswendig lernt, damit man nachher, wenn man weitergeht in der Sira, immer weiß, wovon man redet. Ja, diese zwei Stämme haben so gut wie vollständig den Islam angenommen. Also zumindest in einer so kurzen und schnellen Zeit, wie viel schneller als die Mekkaner, als die Götzendiener in Mekka. Obwohl das ja eigentlich nicht zu erwarten ist. Ich habe schon erwähnt, es gab verschiedene Stämme, ja, und es gab immer große Konkurrenz unter den Stämmen, wie eine Art Rassismus praktisch. Ja. Und umso weiter die Stämme voneinander entfernt waren, umso größer war die Konkurrenz. Deswegen wäre es eigentlich zu erwarten gewesen, dass die Mekkaner eher den Islam annehmen als die Leute aus Medina. Aber der erste islamische Staat entstand wo? In Medina. Obwohl diese Stämme weit voneinander entfernt sind. Denn wir haben gesagt, es gibt zwei Grundstämme der Araber, beziehungsweise zwei Grundarten der Araber. Einmal die Adnaniyun, die von Adnan bzw. im Nachhinein von Ismail abstammen, alayhi salam, die nennt man auch Al-Arab, Al-Musta'riba, die Arab, die sozusagen die arabische Sprache gelernt haben, weil Ismail ja kein Araber gewesen ist. Und dann gibt es die Qahtaniyun, die ursprünglich aus dem Jemen kamen. Ja, die nennt man auch Al-Arab Al-Ariba. Ja, ich habe mich einmal versprochen, da habe ich gesagt, ja, die sind Adnaniyun und die sind Adnaniyun, aber man hört aus dem Kontext aus, dass ich was anderes sagen wollte. Ich wollte das nur noch mal kurz erwähnt haben. Aber die haben als erstes den Islam angenommen, oder die haben so schnell den Islam angenommen. Ein Grund dafür war, weil sie schon darauf vorbereitet waren, weil die Juden ihnen immer damit gedroht haben. Und das könnt ihr finden unter anderem in Sure 2, Vers 89. Ja? Eine Bestätigung dafür, dass die Juden den Arabern in Medina damit gedroht haben, dass ein letzter Prophet auftreten wird. So. Und wie gesagt, viele Überlieferungen dieser Art, die darauf hinweisen, ja, dass die daran geglaubt haben, dass der letzte Prophet kommen wird. Aus der Sira wird nicht ersichtlich, ob andere Juden in anderen Teilen der Welt zu diesem Zeitpunkt dieselbe Akida gehabt haben. Allahu a'lam. Dann auch eine andere spezifische Eigenschaft dieser Juden war, dass sie geglaubt haben, dass Uzair ibnullah ist, beziehungsweise Juden in Jemen. Das wird in Enzyklopädie Judaica wird das erwähnt, dass die Juden im Jemen geglaubt haben, dass Uzair ibnullah ist. Das erwähne ich vor allen Dingen, weil wenn ihr in der Dawa tätig seid, kann es vorkommen, dass ein Jude zu euch kommt oder ein Christ zu euch kommt oder ein Atheist zu euch kommt und sagt, guck mal, der Koran macht einen Fehler, denn der Koran sagt, وَقَالَ لِلْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ. Die Juden sagen, Uzair, Esra ist der Sohn Allahs. Ja? Und dann sagen sie, guck mal, das ist ein Fehler, das ist übrigens in Sure 9. Ja? Das müsste von Vers 28 bis Vers 31 sein. Ja, und dann sagen sie, das ist ein Fehler, die Juden glauben das doch gar nicht. Wir sagen dazu, in Enzyklopädie Judaica wird bestätigt, dass es bestimmte Juden im Jemen gab, die genau diese Vorstellungen, ja genau, das ist Vers 30, und die Juden sagen, وَقَالَتْ الْيَهُودُ زَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ, und die Juden sagen, Esra ist der Sohn Allahs, Sure 9, Vers 30, okay? So, das nur dazu. Jetzt kommen wir zu einer anderen Religion, die verbreitet war. Das war die Religion der Majus. Die war eigentlich weniger auf der arabischen Halbinsel verbreitet. Ja, die hatten einige so eine Art von Botschaft im Jemen gehabt. Aber die Majus, das war die Religion der Perser, beziehungsweise der Sassaniden. Und das war damals eine der zwei großen Weltmächte, die Perser und die Römer, beziehungsweise die Sassaniden und die Byzantiner. Und deswegen ist man natürlich mit denen auch in Kontakt gekommen, hatte mit dieser Religion auch zu tun. Und Abdurrahman ibn Auf erklärt auch, dass der Prophet gesagt hat, dass man mit ihnen die Sunna durchführen soll, dass dasselbe machen soll wie mit Ahlul Kitab, dass man die Jizya von ihnen nimmt. Ja? Die Jizya, eine bestimmte Steuer, die Nichtmuslime zahlen. Ja, in einem Land, was zum Beispiel vom Islam erobert wurde. Ja, das wird dann immer ein großes Thema draus gemacht, aus dieser Sache. Ja, warum werden denn die Nicht-Muslime in einem islamischen Land unterdrückt? Die müssen die Jizya bezahlen. Ja, die Nicht-Muslime bezahlen die Jizya und die Muslime bezahlen Zakat. So, wo ist das Problem? Und so lebt man zusammen. Da hat sich nie einer großartig drüber beschwert. Und der Prophet und Umar al-Khattab hat sogar Juden, die nichts zu essen mehr hatten, ja, die und alt geworden sind und nicht arbeiten konnten, den hat er sogar gesagt, die müssen die Jizya nicht mehr bezahlen. Der hat ihnen sogar von Beitul Mal, sozusagen von der Staatskasse, Geld gegeben, dass sie leben konnten. Das ist die Gerechtigkeit im Islam. Und es gab viele Rechte, zum Beispiel, dass sie in ihren in ihren Synagogen und in ihren Kirchen sagen konnten, was sie wollen, dass sie untereinander mit ihrem Gesetz richten konnten, untereinander. Viele Sachen unter der Zeit von Omar al-Khattab, der natürlich auch den Islam richtig, in der Zeit von Omar al-Khattab, der natürlich auch den Islam richtig verstanden hat. Hier zum Beispiel etwas sagen, was diese Sache mit den Majus angeht. Es geht um diese Jizya. Und die Frage, ob die Jizya nur von Juden, Christen genommen wird oder auch von anderen Religionen. Und wie gesagt, es gibt, und dann gibt es einige, die sagen nur von Majus, Juden und Christen. Aber hier habe ich Muhtasar Zad al-Ma'ad von Ibn al-Qayyim, und er erklärt diese Angelegenheit mit der Jizya, und er sagt, dass die Jizya, also das Tuchas min min al-Umam kulluhum ahlul kitab bil-Qur'an wal-Majus bis-Sunnah wa man adahum yalhaq bihim li'anna al-Majus ahlul shirk la kitab lahum wa innama lam ya'khudha min mushriki al-Arab li'annahum aslamu kulluhum qabla nuzuliha. Ja, das heißt, er sagt, ja, dass die Sunnah, dass die Jizya genommen wird von den Ahlul Kitab, Juden und Christen, wenn die in einem islamischen Land leben, durch den Koran, den Befehl des Korans, in Surat Tauba auch, und durch die Sunna von den Majus, und die anderen Religionen stehen sozusagen auf demselben Status wie Majus, das ist praktisch ein Kries. Weil er sagt, die Majus, die sind Mushrikun, ja, die haben kein Buch, und es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, aber die Jizya wurde nicht von den Mushrikin der Araber genommen. Da sagt er, ja, das wurde nicht von denen genommen, weil die zu diesem Zeitpunkt den Islam schon angenommen haben. Ja? Das heißt, von allen Religionen, die in einem islamischen Land leben, wird die Jizya genommen, und es ist nicht verpflichtet, wie ich letztens gehört habe in einem Interview, das ein Bruder gegeben hat, dass die alle getötet werden sollen, ne? Wie gesagt, ich beziehe mich hier auf Quellen, wie zum Beispiel auf die große Gelehrte, wie zum Beispiel Ibn Qayyim, und wie zum Beispiel auch auf, das ist auch die Position übrigens von Imam Malik Rahimullah, und ich finde diese Position aus den Gründen, die Ibn Qayyim hier erklärt, am überzeugendsten. Das nur dazu. Die Majus, ihr Glaube ist, dass es einen Gott für das Gute gibt und einen Gott für das Schlechte. Und das ist übrigens auch ein Argument derjenigen, die sagen, dass die Jizya von allen genommen wird, von allen Religionen. Das heißt nicht, dass dass die von jeder Religion genommen werden kann. Warum? Weil diese Leute hier in ihrem Schirk noch schlimmer sind als die Mushrikun der Araber. Weil es gibt einige Leute, wie ich schon gesagt habe, die sagen, von anderen als den Ahlul Kitab und den Majus darf die Jizya nicht genommen werden. Ahlul Kitab durch Koran wird genau gesagt in Surat Tauba, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa umsagirun, und von den Majus durch die Sunna. Okay? So, die sagen, alles andere gibt es keine Jizya für. Wir sagen, warum? Weil von den Mushrikun der Araber keine Jizya genommen wird. Ibn Qayyim sagt, es muss doch gar keine Jizya genommen werden, weil die zu dem Zeitpunkt schon Islam angenommen haben. Und wir reden nicht von Murtadun, weil Murtadun, abtrünnig, ist wie eine andere Geschichte. Und jetzt schauen wir uns die Religion der Majus an und die Religion der Quraysh an. Die Quraysh haben geglaubt, dass es einen Gott gibt fürs Gute und fürs Schlechte. Dass der erschaffen hat, und die haben sogar noch Spuren in ihrer Religion gehabt von der Rechtleitung von Ibrahim a.s. Das heißt, die Mushrikun der Araber waren näher zur Rechtleitung als die Majus, die an zwei Götter glauben, die sogar einen großen Schirk in der Rububiyya haben. Ja, das ist übrigens die Religion, die an zwei Götter glaubt. Ein Gott für das Gute, den nennen sie Ahura Mazda, und ein Gott für das Schlechte, den nennen sie Angra Mainyu, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, das ist großer Schirk in der Rububiyya, dass du glaubst, es gibt einen Schöpfer für das Gute und einen Schöpfer für das Schlechte. Das dazu. Jetzt, aber wie gesagt, die Konflikte mit den Majus war zur Zeit des Propheten, waren die eher gering gewesen. Ja? Dann gibt es die sogenannten Hunafa. Die waren sehr, sehr vereinzelt gewesen. Ja? Rudi Pare, der übersetzt diesen Begriff Hunafa als Gottsuchende in seiner Tafsir. Und linguistisch kommt das von Hanafa Yahnifu, das heißt sich zur Seite wenden. Das sind also Leute, die sich zur Seite gewendet haben von dem Götzendienst. gibt es verschiedene Überlieferungen über ganz vereinzelte Leute, die zu den Hunafa gehören. Und da gibt es eine bekannte Geschichte von 4 Leuten, die in Mekka geblieben sind, als die Götzendiener die Menschen außerhalb von Mekka nach außerhalb dazu eingeladen haben, also Mekka zu verlassen, um den Götzen sozusagen zu dienen, wie so ein Festival für den Götzendienst. Und 4 Leute sind zurückgeblieben, weil sie diesen Götzendienst von ihrer Fitra, von ihrer natürlichen Veranlagung nicht gemocht haben. Ja? Und die haben sich dann selber getroffen und die haben dann gemerkt, dass sie die 4 sind, die zurückgeblieben sind. Die haben sich nachher auf die Suche gemacht nach der richtigen Religion. Eine Person davon hieß Ubaydullah ibn Jahsh. Ich habe auch in Bidaya wa Nihaya, aber ich glaube, das ist ein Drohfehler gewesen, gesehen, Abdullah ibn Jahsh. Aber Abdullah ibn Jahsh ist jemand anderes. Aber auf jeden Fall, dann gibt es Warak ibn Nawfil ibn al-Asad, Zayd ibn Amr ibn Nufail und Usman ibn Hawarith. Wenn ich den Namen des Vaters jetzt richtig habe. Aber wichtig ist für uns vor allen Dingen jetzt, Warak ibn Nawfil ibn al-Asad und Zayd ibn Amr ibn Nufail. Zayd ibn Amr ibn Nufail, und ich möchte, weil ich das kurz erklären will, ja, damit man das versteht, was das für Leute waren, möchte ich die Geschichte von Zayd ibn Amr ibn Nufail hier erklären. Diese Leute, diese 4 haben sich auf die Suche gemacht, nach der richtigen Religion. Die haben gesagt, guck mal, diese Leute sind nicht mehr auf der Religion von Ismail, hier werden Götzen angebetet. Ja, das wussten die, dass das falsch ist, dass Ismail damit nicht gekommen ist. Ja, und Ibrahim. Und die haben sich auf die Suche gemacht nach der richtigen Religion, nach der Religion von Ismail und Ibrahim a.s. Und die sind dann durch die Länder gezogen. Und Usman ibn Hawarith, ich meine, der hieß ibn Hawarith, ich habe, wie gesagt, den Nachnamen jetzt nicht, der ist zum Christentum übergetreten, man hat nachher nichts mehr von ihm gehört und er ist dann irgendwo im römischen Imperium gestorben. Ja. Ubaydullah ibn Jahsh, das ist eine lange Geschichte, ja, der ist in Abessinien gestorben. Und Warak ibn Nawfil, ja, der ist verwandt, was haben wir gesagt, wie der heißt? Warak ibn Nawfil ibn al-Asad. Der ist verwandt mit wem? Mit Khadija ibn Khuwailid ibn al-Asad. Das heißt, die sind verwandt, Khadija, die Frau des Propheten. Nur Warak ibn Nawfil war viel älter. Er hat das Christentum angenommen, aber die richtige Vision vom Christentum, die noch vereinzelt vorhanden war. Aber er hat nicht dazu eingeladen und als der Prophet a.s. zum Berufen wurde, ist er zu ihm gegangen und Warak ibn Nawfil, ja, hat gesagt, der zu dir gekommen ist, das ist Jibril, das ist derselbe, der zu Musa gekommen ist, wenn ich jung sein würde, würde ich dir folgen. Ja, und würde dir helfen und dein Volk wird dich vertreiben. Er hat die hebräischen Schriften gelernt, ja, und war jemand, der der richtigen Botschaft von Jesus als Muwahid gefolgt ist. Und der Prophet hat gesagt, ja, hat also gesagt, dass er im Paradies ist, sinngemäß. Zayd ibn Amr ibn Nufail ist eine andere Geschichte. Er war auf der Reise und hat gesagt, keiner ist noch auf der Religion von Ismail, von Ibrahim. Er hat verschiedene Schriftgelehrte getroffen von Juden und Christen und er war mit allem unzufrieden. Wahrscheinlich, weil er keinen einzigen gefunden hat, der noch auf der richtigen Botschaft von Isa ist. Weil Isa war der Prophet natürlich, der circa 500 Jahre vorher oder 550 Jahre vorher gekommen ist. Weil es sieht aus, dass diese Geschichte lange Zeit vor dem Leben des Propheten, vor der Geburt des Propheten a.s. passiert ist, weil die viel, viel älter, waren als der Prophet. Warak ibn Nawfil war bereits ein alter Mann, als der Prophet a.s. zum Propheten berufen wurde. So. Zayd ibn Amr ibn Nufail reist also nach Mekka zurück und sagt dort ganz in der Öffentlichkeit, keiner von euch ist noch auf der Religion von Ismail. Keiner mehr. Außer er. Und zu seinen Eigenschaften gehört, dass er die Götzen nicht angebetet hat. Dass er, wenn er gehört hat, dass jemand seine Töchter vergraben will, weil das war damals gang und gäbe, dass man Töchter lebendig vergraben hat, dann ist er da hingegangen, hat die Tochter von ihm genommen, hat die aufgezogen. dann ist bekannt, dass er nicht für nicht von Fleisch gegessen hat, was für Götzen geschlachtet wurde und die Mekkaner richtig kritisiert hat. Er hat gesagt, Allah hat das erschaffen, Allah hat dieses Tier versorgt und ihr schlachtet es im Namen von Götzen. Ja? Und es ist bekannt, dass er nach Arafat gegangen ist. Er ist nach Arafat gegangen bei Hajj. Die Mekkaner, das ist auch ursprünglich die richtige Hajj, die Mekkaner haben die Hajj aber so verändert, die Mushrikun, die Götzendiener, dass sie gesagt haben, jemand von den Quraysh geht nicht nach Arafat. Also sieht man, wozu ihn die Fitra und die natürliche Veranlagung gebracht hat, dass er so viel Richtiges gefunden hat. Obwohl er jetzt kein Buch in der Hand hatte oder was auch immer. Und das ist eine wichtige Sache. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, denn Sa'id ibn Zayd, das ist der Sohn von ihm, der gehört zu den 10, denen das Paradies versprochen wurde zu Lebzeiten, von den 10 ganz, ganz großen Sahaba, der hat den Propheten a.s. gefragt, was mit seinem Vater ist. Und der Prophet a.s. hat ihm gesagt, dass sein Vater im Paradies ist und dass er sogar am jüngsten Tag als eine Umma alleine kommen wird. Was lernen wir dadurch? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir lernen dadurch, dass wenn es jemanden gibt, der die Botschaft vom Propheten Muhammad a.s. auch in der heutigen Zeit nicht bekommen hat. Nehmen wir mal an, das ist natürlich in Deutschland sehr unwahrscheinlich, dass die Botschaft niemand bekommen hat, aber beispielsweise vor 80 Jahren, denke ich mal, ist das wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich gewesen. Und es gibt bestimmt heute noch Gebiete im Regenwald vom Amazonas oder irgendwo in der Wüste, aber vor allen Dingen in Südamerika, in Argentinien, in Brasilien etc. Nehmen wir mal, da ist jemand, und er hat nie etwas vom Propheten Muhammad a.s. gehört, aber durch seine natürliche Veranlagung lässt er den Götzendienst, ja, und macht das, was richtig ist, und wendet sich von einigen ab. Was passiert mit ihm? Es deutet darauf hin, wir lernen aus dieser Geschichte, dass solche Leute ins Paradies gehen. Und das ist etwas Einzigartiges im Islam. Er ist also praktisch, man nennt sie Hunafa, aber eigentlich ist er jemand, der sich Gott ergibt. Weil er gibt sich Gott mit dem, was er weiß. So. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, weil das heißt, dass jemand Muslim sein kann, ohne etwas vom Propheten Muhammad a.s. gehört zu haben. Und das ist ein gewaltiger Nutzen für uns Muslime, dass wir das wissen. Denn das bedeutet, dass der Islam eine universale Weltreligion ist. Denn der Islam gibt jemandem die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Anders als im Christentum. Denn im Christentum heißt im Römerbrief 5, dass alle Menschen mit der Erbsünde geboren wurden. In Römerbrief 6, dass derjenige, der sich auf den Tod von Jesus taufen lässt, das heißt den Opfertod von Jesus annimmt, ins Paradies kommt. Das heißt, jeder Mensch wird als Sünder geboren, anders als im Islam. Im Islam wird jeder Mensch sündenfrei geboren. Okay? Das ist sehr wichtig. Und man kann das, viele Christen sind dann immer sauer, wenn wir so etwas erwähnen. Sie können gerne schauen und sollen mal zum Beispiel Nottaufe eingeben. Dann werden Sie sehen, zum Beispiel in den katholischen Krankenhäusern gibt es Nottaufen. Und das geht auf ein Konzil von Karthago zurück, wo beschlossen wurde, dass Kinder, die ungetauft sterben, in die Hölle gehen werden. Weil sie ja mit der Erbsünde auf die Welt gekommen sind. Das ist ein ganz bekanntes Dogma. Und jeder Versuch, eine Ausrede dafür zu finden, ist prinzipiell, dass man sagt, dass dieser Vers in der Bibel nicht stimmt. Denn wenn du sagst, dass Jesus die einzige Rettung ist, und auf der anderen Seite sagst du, dass jeder Mensch mit der Erbsünde geboren ist, dann musst du glauben, dass derjenige, der diese Botschaft nicht annimmt, in die Hölle geht. So. Das zu Zayd ibn Amr ibn Nufail. Und es wird gesagt, dass er ca. 5 Jahre vor dem Propheten a.s. gestorben ist. So. Jetzt kommen wir kurz zu Christen. Da könnte man eigentlich länger drüber reden. Ja. Prinzipiell gab es zur Zeit des Propheten a.s. 2 Arten von Christen. Einmal die Trinitarier, die sich durch Einfluss der römischen Kirche und die wieder durch Einfluss von Paulus und danach Athanasius die an die Trinität geglaubt haben. Und dann gab es Unitarier, das heißt die nicht geglaubt haben, dass Jesus Gott ist. Und unter diesen Unitariern gab es Leute, die noch auf der wahren Botschaft von Jesus waren. Okay? Und die geglaubt haben, dass in der letzten Zeit ein Prophet kommen wird. Und die bekannteste Geschichte davon ist, erstmal was wir eben erzählt haben, Waraka ibn Naufel, der war einer von diesen. Und der kommt auch ins Paradies. Der Prophet hat ihn auch im Paradies gesehen. Daraus lernen wir erstens, dass diejenigen, die keinen Propheten haben, aber ihre Fitra folgen und ihren Spuren folgen ins Paradies gehen. Und die, die noch die richtige Botschaft haben und ihr folgen von einem Propheten, wie Waraka ibn Naufel, ja, dass sie auch ins Paradies kommen, auch wenn Waraka ibn Naufel eigentlich am Ende auch den Islam angenommen hat, prinzipiell. Es wird nicht bereut, dass er die Shahada gesagt hat, aber das war auch bevor dem Propheten gesagt hat, wurde Ye'eun Mudassikum veranwirrt, das heißt, bevor ihm befohlen wurde, die Dawa zu geben. So, aber eine ganz bekannte Geschichte ist die Geschichte von Salman al-Farisi. Salman al-Farisi war ein Majusi von den Sassaniden, der kam aus Persien nach Scham, ja. Dort war er die ganze Zeit bei einem Geistlichen, bis der gestorben ist. Dann ist er zu einem anderen Geistlichen gegangen. Und dieser andere Geistliche hat zu ihm gesagt, und er hat ihn sehr gelobt, Salman hat ihn sehr gelobt, ja, ich bin der Letzte. Das heißt, die Religion wurde schon verfälscht vorher von den Römern. Aber es gab vereinzelt solche Leute. Und Salman al-Farisi hat ihn gefragt, als dieser zweite Geistliche auf dem Weg war zu sterben, wo er hingehen soll. Da hat er gesagt, ich kenne heute keinen mehr, der so ist wie ich, aber in Mosul in Irak, also in Mosul in Irak, da gibt es einen, geh dorthin. Dann ist er zu ihm gegangen und als der gestorben ist, hat er gesagt, ich kenne keinen mehr, der so ist wie wir. Das heißt, die gab es ganz vereinzelt. Aber in Al-Umuriyya, was heute Türkei ist, da gibt es einen. Da ist er zu ihm gegangen. Und als der kurz vom Tod war, hat er zu ihm gesagt, ich kenne keinen mehr, der so ist wie ich, wie wir. Das heißt, der diesen richtigen Monotheismus, der richtigen Botschaft von Jesus folgt. Aber in dieser Zeit, du bist in einer Zeit, wo der letzte Prophet auf der arabischen Halbinsel kommen wird, gehe dorthin, er hat ihm einige Zeichen gegeben, an denen er im Endeffekt den Propheten a.s.w. erkannt hat, ja, dass er in einem Tal ist mit Dattelpalmen, dass er von Sadaka nicht ist, dass er aber von Geschenken ist, ja, und dass er das Zeichen von Nubuwa zwischen seinen Schultern, vom Prophetentum zwischen seinen Schultern hat. So. Und bezüglich die, und Salman al-Farisi hat gefragt, das ist jetzt wichtig, dem Propheten, was ist mit denjenigen, die gestorben sind, bei denen er war, seine Lehrer, die also auf der richtigen Religion von Jesus waren. Und darauf ist der Vers herabgesandt worden, Sure 2, Vers 62. Inna alladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Das heißt, diejenigen, die geglaubt haben, und die Juden und die Christen, die Sabia, alle die an Allah den jüngsten Tag geglaubt haben, ja, die werden ihren, und Gutes getan haben, die werden ihren Lohn bei ihrem Herrn haben, und sie werden nicht traurig sein, und sie werden keine Angst haben. Das heißt, das bezieht sich auf diese Leute. Und dann sagt der Prophet, a.s., zu diesem Vers, Man kana ala dini Isa, fahu ala khair. Wer auf der Religion von Isa ist, der ist auf dem Guten, dem geht es gut. Wa man sami'a bi al-yawm wa lam yu'min billadhi ursiltu bi faqad halak. Und wer heute von mir hört, wer heute von diesen Leuten von mir hört und dann nicht an das Dorf, wo ich gesandt worden bin, der ist zerstört. Das heißt, jeder Christ ist dazu verpflichtet, wenn er vom Propheten a.s.w. hört, ja, Beweise dafür kriegt, dass er der Prophet ist, daran zu glauben, ansonsten gehört er zu den Verlierern. Ansonsten gehört er zu den Verlierern. Ganz klar. Und dazu kann man auch nochmal nachschlagen, zum Beispiel Sure 4, Vers 149 bis 151, wo ganz klar gesagt wird, dass wer auch nur einen einzigen Propheten verleugnet, dass er zu den wahren Ungläubigen gehört.